Herzlich willkommen zum Thema Last-Performance-Testen für alle. Mein Name ist Matthias Zieger, ich bin hier als Gastsprecher sozusagen und freue mich außerordentlich, hier zu sein in der Schweiz. Ich komme von Microsoft aus Deutschland, aus dem Büro in Frankfurt. Das heißt, ich habe nicht einen allzu weiten Anreiseweg gehabt. Und als ich die Agenda hier gelesen habe, habe ich gesehen, es gibt eine Parallelsession zu HTML5, ja, zu meiner Session hier. Ob überhaupt jemand kommt zum Thema Last-Performance-Testen. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich da sind. Das zeigt mir, dass es Bedarf gibt für das Thema. Ja, das zeigt mir, dass Sie vielleicht das ein oder andere Performance-Problem haben. Keine Ahnung, müssen Sie sich jetzt nicht melden und sagen, wir haben Performance-Probleme. Worum geht es bei dem Track? Es geht natürlich um das Thema Qualität, eher aus einer nicht funktionalen Sicht. Ja, wie performt meine Applikation? Ich werde ein bisschen erzählen, was wir innerhalb von Microsoft machen Richtung Last-Performance-Test, dass Sie so eine Idee bekommen, wie man das Tool so einsetzen kann, nicht nur für eine normale Webseite, sondern auch für andere Applikationen. Wir haben eine Stunde Zeit für ein Thema, was in einer Schulung ungefähr 2 bis 3 Tage beträgt. Ja, das heißt, wir müssen richtig Gas geben. Für Fragen bin ich danach noch am Stand, hinten in der Experts Lounge am Visual Studio Stand, wenn noch detaillierte Fragen dann übrig bleiben sollten, wovon ich mal ausgehe, weil wie gesagt, wir hier nur einen ganz groben Überblick geben können über das Thema. Ich habe so eine Mischung aus Slides und Demos mitgebracht. Ja, das gesamte Screen wird hier recorded und steht dann auch als Video zur Verfügung. Ich selber werde nicht recorded, das heißt, das, was ich sage, müssen Sie mitschreiben, wenn Sie das irgendwo protokolliert haben wollen. Es wird nur der Screen recorded. Ja, die Frage ist natürlich, wozu braucht man überhaupt Lasttests? Ja, das ist immer wieder eine Frage, die in Projekten natürlich auftritt. Ja, so nach dem Motto, es ist ja noch immer gut gegangen. Ja, und dann kann man sich ein paar Methoden überlegen, wie man Lasttests macht. Das wäre so der Worst Case. Ja, wenn man schon einen Schritt weiter ist, und das habe ich tatsächlich im Internet gefunden bei einer Firma, die Engineering machen für Brücken. Ja, und das ist ein Lasttest für eine Brücke. Das heißt, bevor die Brücke freigegeben wird, fahren die mit allen LKWs, die sie haben, auf die Brücke. Warum machen sie das? Vertrauen Sie Ihren Statikern nicht? Vertrauen Sie Ihren Berechnungen nicht, die Sie gemacht haben? Oder geht es einfach darum, nochmal eine Art Rückversicherung zu haben, bevor ich die Brücke freigebe, dass sie tatsächlich die geforderte Last aushält? Ja, und so werden natürlich auch Lasttests in der Softwareindustrie gemacht. Das heißt, in den Projekten, wo ich so bin, finde ich die komplette Bandbreite so nach dem Motto, wir schalten mal die Applikation live, ja, für 3000 Sachbearbeiter bei einer Bank, ohne vorher einen Lasttest zu machen. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, weil das Risiko ist natürlich, dass es bei 300 dann zusammenbricht, relativ hoch, wenn ich es vorher nie ausprobiert habe. Und Ähnliches hier in dem anderen Bild. Also klar sollte sein, wozu dienen überhaupt Lasttesten? Das ist hier ein Foto Golden Gate Bridge. Und die Zahlen kann man relativ schlecht lesen, aber da steht im Prinzip, wie viel hält dieses Kabel aus, was in dieser Brücke drin ist und was die Brücke im Prinzip zusammenhält. Und das sind schon beeindruckende Zahlen. Was aber noch beeindruckender ist, die Brücke ist ja schon ein bisschen älter, ja, so 30er Jahre gebaut. Und die Verkehrsexperten rechnen bis 2020 mit einer Verdopplung des Lkw-Verkehrs auf dieser Brücke. Und sie muss deswegen nicht neu gebaut werden. Das heißt, die Leute in den 30er Jahren haben da durchaus ein bisschen Puffer eingeplant. Und auch darum soll es gehen, Puffer einplanen. Ja. Nicht zu sagen, ja, wir haben 1000 Sachbearbeiter heute für unsere Applikation. Die Frage ist, wie viel haben wir in 5 Jahren und wird das die Applikation überhaupt noch aushalten? Also zum Beispiel mal zu sagen, wir testen das Ganze mal nicht mit 1000 Benutzern, sondern vielleicht mit 5000, damit wir das Wachstum der Firma auch damit einplanen können. Ja, also darum soll es so ein Stück weit gehen. Agenda, ja, hatte ich gesagt, ich werde kurz erklären, wie das Ganze innerhalb von Microsoft angewendet wird, nicht allzu viel, nur so, dass Sie ein paar Sachen mal sehen, wozu man dieses Werkzeug alles benutzen kann. Und dann werden wir uns das Ganze natürlich sehr intensiv mal angucken. Das heißt, wir werden echt einen Lasttest machen auf einer Mini-Applikation, die ich mitgebracht habe. Also wir werden nicht Facebook unter Last setzen und auch nicht Bing oder so, ja, weil so viele Virtual User kann ich hier gar nicht simulieren, sondern ich habe eine kleine Anwendung hier mitgebracht, die auch nur lokal läuft und die werden wir einfach mal unter Last setzen und gucken, was wir da für Erkenntnisse rausziehen können. So, Visual Studio ist das de facto Lasttest-Tool innerhalb von Microsoft. Das heißt, alle Anwendungen innerhalb von Microsoft, sofern es Serveranwendungen sind, nur dann macht es Sinn, überhaupt über Lasttests zu reden, werden natürlich mit Visual Studio getestet. Das sind alle Anwendungen, die Sie als Kunde bekommen, sowas wie SQL Server, ja, sowas wie ein SharePoint, das wird natürlich lastgetestet. Das Werkzeug skaliert extrem gut, ja, und kann auch sehr komplexe Szenarien abdecken. Und wir verwenden es natürlich nicht nur, um die Kundensoftware zu testen, sondern beispielsweise auch unsere internen Applikationen zu testen. Und hier sieht man mal eine Liste von Werkzeugen, die mit Visual Studio Last getestet sind. Da sieht man die Applikationen, die Sie kaufen können. Ja, SharePoint Server, SQL Server, Dynamics, die ganze Bandbreite, aber auch sehr viele interne Sachen. Hier steht irgendwo SAP drauf. Das ist unser System halt für Gehaltsabrechnungen und sowas. Ja, wird bei uns mit SAP gemacht. Und auch das muss natürlich Last getestet werden, weil wir bekommen so immer um den 20. des Monats rum kommt eine E-Mail, ja, die neue Gehaltsabrechnung ist da. Und Sie können sich sicher sein, dass von den 100.000 Mitarbeitern ungefähr an dem Tag 80.000 dann auf die Gehaltsabrechnung zugreifen. Ja, und die muss das aushalten. Ansonsten gibt es da ein paar böse Anrufe, warum das Ganze nicht funktioniert. Aber man sieht hier auch beispielsweise die ganzen Sachen, die bei uns im Internet laufen, in der Cloud laufen, wie das AdCenter, das ist unsere Technologie, mit der wir Geld verdienen im Internet, relativ wichtig. Das Ding wurde lastgetestet. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, Englisch nach Deutsch übersetzen. Es sind nicht 3,6 Billionen Requests, das wäre dann tatsächlich ein bisschen oversized, sondern es sind 3,6 Milliarden Requests, die wir da durchgetestet haben in einem 12-Stunden-Lasttest, wohlgemerkt im Produktivsystem. Weil Sie haben für so Sachen wie Bing zum Beispiel kein reales Testsystem mehr. Das ist so groß, dass Sie nicht die zweite Infrastruktur nochmal daneben bauen können. Das heißt, Test in Production ist hier tatsächlich ein Riesenthema, gerade alles, was Cloud Computing angeht beispielsweise, wo wir sehr stark auf Test in Production setzen, weil die Cloud gibt es nur einmal. Ja. Wir haben das alles nicht doppelt logischerweise verfügbar, jedenfalls nicht in der endgültigen Ausbaustufe. Und da wurden im Durchschnitt 84.000 Requests pro Sekunde dagegen gefeuert. Ja, ganz beeindruckende Zahlen. Das zweite Beispiel ist eher so ein bisschen unter der Haube. Microsoft TV, das wird in Deutschland verkauft unter dem Namen T-Entertain von der Telekom, das ist IP-basiertes Fernsehen im Prinzip. Da haben Sie so kleine Geräte, die die Ausstrahlung dann machen, also das Broadcasting ins Internet reinmachen. Und jeder so ein Pod, ja, so heißen die Dinger, muss im Prinzip 100.000 Endgeräte bedienen können. Und auch das muss natürlich lastgetestet werden, ob so ein Gerät das tatsächlich aushält. Also man sieht, man kann das nicht nur für einfache Web-Applikationen benutzen, so wie ich das nachher mache, sondern Sie können im Prinzip damit jegliche Server basierte Infrastruktur testen. Ja, immer dann, wenn Sie mehr als einen Benutzer haben, der auf eine Applikation zugreift, macht es natürlich Sinn, über Last- und Performance-Tests einfach mal nachzudenken. Unser Ziel ist natürlich, Last-Tests so früh wie möglich einzusetzen. Das ist eine Idee natürlich, sehr früh zu testen, die sehr stark aus der agilen Entwicklung kommt, wo man sagt, Testen und Entwickeln finden gleichzeitig statt sequenziell. Das bedingt, dass Sie sehr früh auch Lasttests machen müssen. Das heißt, die Idee ist im Prinzip, in dem Moment, wo Sie ein Stück Architektur gebaut haben für Ihre Anwendung, sofort mal zu probieren, wie das Ding sich verhält, wenn mehr als ein Benutzer zugreift. Treten da irgendwelche Deadlocks auf? Läuft der Speicher voll? Habe ich Memory Leaks in der Applikation? Ja? Was passiert eigentlich da drin? Was sind die Methoden, die meine CPU und meinen Speicher auffressen? Und das sehr früh. Warum sehr früh? Weil Sie dann auch Möglichkeiten haben, gegenzusteuern. Ja? Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln ein halbes Jahr lang eine Software und zwei Wochen vor Produktivgehung sagen Sie, oh, hier gibt es noch einen Eintrag im Projektplan, da steht irgendwie Last- und Performance-Test dran. Ja? Dann mit viel Glück haben Sie die Zeit noch, den zu machen, ja, und dann finden Sie ein Problem in Ihrer Basisarchitektur. Dann werden Sie keinen Spaß mehr haben auf dem Projekt. Ja, und das ist einfach ein Punkt, wo man sagt, Last-Performance-Test sehr, sehr früh. Und das ist auch der Grund, warum wir für Last-Performance-Test kein eigenes Werkzeug haben, ja, wie andere Hersteller das machen. Die haben separierte Werkzeuge für Last-Performance-Test. Bei uns ist das im Visual Studio mit eingebaut. Ja, das heißt, Last-Performance-Test ist eine Grundfunktion von Visual Studio, natürlich nicht in der allerbilligsten Variante, ja, sondern in der Ultimate-Variante, aber trotzdem noch ein recht preisgünstiges Lasttestwerkzeug. Wir haben Anfang April die Lizenzbedingungen geändert. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat. Wir haben seit Anfang April jetzt Unlimited Virtual User im Visual Studio drin. Das heißt, Sie können mit einer Visual Studio-Lizenz unbegrenzt viele Virtual User, das sind die User, die Sie simulieren, ja, VUs gerne mal abgekürzt. Sie können mit einer Visual Studio Lizenz unbegrenzt viele VUs simulieren. Wenn Sie wollen 100.000, wenn Sie wollen 1 Million, Sie können damit einen Denial of Service Attack fahren, wenn Sie wollen. Ja, es funktioniert, kann man damit machen. Ist nicht empfohlen, habe ich nie gesagt. Aber Sie können im Prinzip damit unbegrenzt viele User simulieren mit einer Lizenz. Sie brauchen keine virtuellen User mehr zu kaufen. Die Idee ist natürlich nicht nur Last zu generieren, sondern auch während die Last generiert wird, ganz viele Daten einzusammeln, die vom Server zurückkommen. Wie ist mein Speicherverbrauch? Ja, was macht meine Festplatte? Wie sieht mein Cache aus? Was macht mein SQL-Server? Das alles kann man zurückmessen. Das heißt, ich kann nicht nur Last generieren, sondern auch sehr viele Daten einsammeln beim Lasttesten. Gucken wir uns dann nachher auch mal ein bisschen genauer an. Ursprünglich funktioniert das Ganze erstmal auf der Basis von Web-Applikationen. Das heißt, wir senden hier HTTP-Requests zum Server. Ja, mit allem, was dazugehört, mit den Headern, mit den Query-Strings, mit den Form-Post-Parametern. Und wir können auch die Antwort, die vom Server zurückkommt, validieren. Das ist auch wichtig beim Lasttest, dass man nicht nur den Server befeuert, ja, mit 100.000 Benutzern, sondern auch guckt, reagiert er eigentlich noch korrekt, wenn ich das tue. Nicht, dass irgendeine Seite zurückkommt, ja, wenn sie einigermaßen vernünftig programmiert haben, kommt selbst bei einem Server unter Überlast natürlich keine 400er-Meldung zurück vom Server, sondern es kommt eine ordentliche Fehlerseite zurück, wo halt draufsteht, lieber Kunde, ja, leider ist unser Server überlastet, bitte versuchen Sie es später nochmal. Ist keine gute Idee, weil der Kunde, den haben Sie wahrscheinlich dann verloren, der geht zur Konkurrenz sofort, ja, wenn es eine Internet-Applikation ist. Aber Sie würden erstmal nicht merken, dass da überhaupt ein Fehler zurückkommt. Das heißt, Sie müssen die Antwort validieren, die vom Server zurückkommt. Das Ganze kann ich datengetrieben machen, das heißt, ich kann das parametrisieren mit Datenbanken, hinterlegen, ich kann die Parameter parametrisieren, ich kann die Validierung parametrisieren, alles das ist möglich. Und im neuesten Release wird natürlich auch AJAX hier unterstützt, ja, für asynchrone Kommunikation auf JavaScript-Basis, dass das Ganze auch mit modernen Web-Applikationen halt funktioniert. Das hat mit 2008 schon so ein bisschen funktioniert, aber ist jetzt mit 2010 nochmal deutlich verbessert worden, der AJAX-Support, der da drin ist. Was ist neu? Das gucken wir uns dann auch nochmal live an. Wir haben das Feedback bekommen, dass diese Last-Performance-Tests häufig nicht von Entwicklern natürlich durchgeführt werden, weil Entwickler meistens nicht die Infrastruktur haben, um Last-Performance-Tests auch durchzuführen. Ja, also sehr häufig wird so ein Last-Performance-Test natürlich auch von betriebsnahen Funktionen durchgeführt, ja, von Administratoren, die die entsprechende Hardware haben und die dann auf dem Staging-System das Ganze vielleicht durchführen. Und das sind nicht unbedingt die, die einen schwarzen Gürtel im C-Sharp vielleicht haben. Ja, und wir haben das Feedback bekommen, wir wollen auch für diese Leute es einfach machen, dass sie in die Skripte ein bisschen eingreifen können, ohne dass sie anfangen müssen zu programmieren. Also sowas wie eine Schleife bauen, sowas wie eine Verzweigung bauen, sage ich mal, ohne jetzt abwertend zu wirken, ja, Programmieren für Dummies so ein bisschen einzubauen in das System, wo man einfach sagen kann, wir wollen, ohne dass wir in Quellcode reingehen müssen, was Sie natürlich immer tun können, aber ohne dass wir das müssen, dort auch sehr einfache Möglichkeiten haben, das Skript an unsere Bedürfnisse anzupassen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Was wir komplett verbessert haben, ist das ganze Thema Reporting auf Excel-Basis. Wer war gestern in der Session vom Neno über das Build-Quality? Ja, einige, Sie haben die Coded UIs gesehen, das ist das, was der Neno ganz am Schluss gemacht hat, wo er seinen Taschenrechner geskriptet hat, ja, wo er aufgezeichnet hat, auf welche Buttons habe ich geklickt und hat das dann wieder abgespielt. Das nennt sich bei uns Coded UI-Test. Das Interessante ist, Sie können diese Coded UI-Tests in Last-Test-Szenarien wiederverwenden. Das heißt, Sie müssen eigentlich kein neues Skript bauen, sondern können Ihre vorhandenen Skripte nehmen. Das Gleiche gilt auch für Unit-Tests. Wer von Ihnen macht Unit-Tests? Ja, fast alle, das ist schon mal gut. Sie können diese Investitionen, die Sie in Unit-Tests gemacht haben, wiederverwenden in Last-Test-Szenarien. Setzt natürlich voraus, ja, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wie das funktioniert, dass das keine Unit-Tests sind, die direkt auf dem Server laufen, sondern eher Unit-Tests sind, die einen Client simulieren. Ja. Und wenn ich sowas habe, kann ich diese Unit-Tests dann wiederverwenden, auch um meinen Server unter Last zu setzen. Das kann man dann dazu hernehmen, dass man im Prinzip jede beliebige Applikation damit Last testen kann, solange ich dafür einen Unit-Test-Client mir irgendwie bauen kann. Ja, das kann Webservice sein, das kann SAP-Applikation sein, und baue ich mir einen kleinen Unit-Test-Client dafür und schon kann ich mein SAP unter Last setzen. Ja, damit kann ich jeden beliebigen J2E-Server unter Last setzen, damit kann ich jede beliebige Datenbank unter Last setzen, solange ich mir dort irgendeine Art Unit-Testing-Client dafür bauen kann. Die Integration mit Datenkollektoren wurde nochmal verbessert. IntelliTrace sagt vielleicht dem einen oder anderen schon was. In meiner nächsten Session zeige ich das dann nochmal ein bisschen tiefer. Auch diese Sachen kann man mit Load-Testen natürlich verbinden. Ja, und das sind so die Neuigkeiten. Load-Testen an sich, ja, und das wissen viele nicht, gibt es im Visual Studio schon seit Version 2005. Das heißt, wir reden hier über die dritte Version, über ein sehr erwachsenes Produkt. Ja. Also gibt es schon relativ lange, wird aber von vielen gar nicht so wahrgenommen, was natürlich der Grund ist, das heute Ihnen mal ein bisschen tiefer zu zeigen. Das heißt, wir steigen jetzt mal ein. Und was wir als erstes machen ist, wir überlegen uns einen Use Case für unsere Applikation und zeichnen diesen Use Case im Prinzip einmal auf. Und dann führen wir den einmal durch, erstmal mit einem virtuellen User. Das heißt, wir bauen damit auch unsere Baseline. Unsere Applikation wird niemals, niemals, niemals schneller sein als mit einem Benutzer. Es sei denn, die Entwickler haben irgendeine Schweinerei eingebaut, was normalerweise nicht passiert. Also wir bauen im Prinzip jetzt unsere Baseline und im zweiten Schritt werden wir dann diese Baseline unter Last setzen. Ja, diesen Use Case, den wir jetzt aufzeichnen, den werden wir dann mit massiv vielen, und massiv viel heißt hier auf meiner kleinen armen Maschine so 100 Benutzer vielleicht, wenn wir Glück haben, ja, unter Last setzen. Das heißt, ich kann hier nicht 100.000 User simulieren, weil das würde meine Maschine nicht aushalten, weil das auch völlig unrealistisch hier ist, das Setup, was ich habe. Ich habe hier eine virtuelle Maschine mitgebracht und in dieser virtuellen Maschine ist alles in einer Umgebung drin. Da ist meine Scripting-Umgebung drin, das ist das Visual Studio. Da ist der Team Foundation Server drin, den ich brauche fürs Reporting. Da ist drin die Application under Test, also das System, was ich testen will. Mein Zielsystem, mein Webserver mit einer kleinen Datenbank dahinter. Und da ist auch mein Controller und mein Agent nachher drauf, die die Last erzeugen. Das ist natürlich völlig weltfremd. Ja, normal sind das verteilte Systeme. Gerade die Application under Test sollte natürlich strikt getrennt sein von den Agenten, die die Last nachher generieren. Also kein realistisches Setup. Ich zeige nachher nochmal ein Architekturbild, wie man das normalerweise aufbauen würde, wie so eine Landschaft aussieht. So, und was wir hier haben, ist mein kleines Projekt. Dieses Projekt kennt vielleicht der ein oder andere schon. Das ist die berühmte Tailspin Toys Applikation. Ein, sage ich mal, Mini-Amazon, wo man Spielflugzeuge kaufen kann. Also eine einfache Web-Applikation, ja, wo ich einfach draufgehen kann und hier Flugzeuge kaufen kann. Ja, das ist meine Applikation, die ich habe. Und ich habe hier in diesem Projekt ein eigenes Testprojekt gemacht. In diesem Testprojekt sind ein paar Unit-Tests schon drin, sonst nichts. Und wir fügen jetzt diesem Testprojekt hier einen sogenannten Web-Performance-Test hinzu. Web-Performance-Test, wie gesagt, ist ein Test, der mit einem Benutzer läuft. Und wenn ich jetzt diesen Web-Performance-Test hinzufüge, passiert Folgendes. Es öffnet sich der Internet Explorer und der unterscheidet sich jetzt ein bisschen von dem Internet Explorer, wie Sie ihn normalerweise kennen. Er hat nämlich hier einen sogenannten Web-Test-Recorder jetzt eingebaut. Das heißt, das ist ein Plugin für den Internet Explorer. Und dieses Plugin macht nichts weiter, als alle Requests jetzt aufzuzeichnen, die zwischen dem Client und dem Server hin und her geschickt werden. Ja, Requests werden hier aufgezeichnet. Das heißt, wenn ich hier meine Homepage aufrufe, und sehen Sie es hier, wird hier die URL aufgerufen mit dem entsprechenden Port, den ich hier habe. Und wenn ich jetzt hier anfange, meinen Use Case durchzuspielen, dann gehe ich hier einfach durch die Applikation durch. Und Sie sehen das hier auch dann, hier werden die Parameter auch identifiziert. Das heißt, er erkennt tatsächlich hier die Parameter, die hier vom Client an den Server auch gesendet werden. Und dann kann ich mir das Ganze mal anschauen. Ich habe jetzt hier die Show-Methode aufgerufen mit meinem entsprechenden Flugzeug. Ich kann das jetzt zum Einkaufswagen hinzufügen. Ich könnte jetzt hier einen Discount eingeben, den ich nicht habe, aber ich kann zum Beispiel eingeben, dass ich 100 Stück davon kaufen möchte. Und dann klicke ich hier auf den Hintergrund. Wenn ich das mache, ist das Signal dafür, den Einkaufswagen zu aktualisieren. Das heißt, er hat jetzt hier die Update-Item-Funktion aufgerufen mit den entsprechenden Funktionen. Welches Flugzeug will ich eigentlich 100 Mal kaufen? Und so weiter und so fort. Und dann könnte ich hier tatsächlich jetzt auf Checkout beispielsweise gehen und könnte das jetzt hier ausfüllen und abschicken. Das spare ich mir jetzt mal. Und damit ist im Prinzip unser Use Case jetzt schon aufgezeichnet. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Stopp gehe, dann habe ich hier mein Load-Test-Skript. Ja, und so einfach sieht ein Load-Test-Skript aus. Ein Load-Test-Skript ist nichts weiter als eine Ansammlung von Requests, die vom Client an den Server geschickt werden. Das ist im Gegensatz dazu, was der Oberflächentest macht, weil der Oberflächentest zeichnet tatsächlich auf welche Buttons haben Sie geklickt und in welche Textbox haben Sie welchen Wert reingeschrieben. Das spielt hier überhaupt keine Rolle. Es wird nur die Kommunikation hier betrachtet zwischen Client und Server. Was er jetzt macht ist, und das sehen Sie hier unten, er führt diesen Test zum ersten Mal jetzt aus. Ja, und die Frage ist natürlich, warum tut er das? Warum führt er jetzt den Test aus? Das hat mehrere Gründe. Zum ersten will er überprüfen, ob das Skript funktioniert. Ja, das Skript wird im Hintergrund kompiliert, das wird in eine DLL umgewandelt tatsächlich. Das heißt, das Ergebnis von diesem Load-Test-Skript ist am Ende eine DLL. Die können Sie auch Ihrem Kunden geben, ohne dass der Kunde dann in diese DLL zum Beispiel reingucken kann, ja, und das Skript ändern kann. Er kann es immer wieder ausführen, aber er kann es zum Beispiel nicht ändern. Und er hat als zweites, und das haben Sie vielleicht in der Messagebox gesehen, er hat jetzt gesagt, Detecting Dynamic Parameters. Man hat bei mir jetzt keine gefunden. Was sind solche Dynamic Parameters? Das könnte zum Beispiel sein eine Session-ID. Das heißt, wenn Sie mit Session-IDs arbeiten, die ist natürlich bei jedem Request anders. Ja, die ist bei der Aufzeichnung anders als bei dem ersten Mal abspielen. Was könnte es noch sein, so ein Dynamic-Parameter? Könnte zum Beispiel ein Client-Zertifikat sein. Das heißt, wenn Sie mit Smartcards arbeiten oder sowas. Ja, dann sind das Sachen, die würde er jetzt erkennen und würde sagen, lieber Skripte, ich habe hier einen dynamischen Parameter entdeckt. In dem Fall, ja, die Applikation ist so simpel, die arbeitet ohne Verschlüsselung, ohne Zertifikate, hat er jetzt gesagt, er hat sowas überhaupt nicht detected. So. Was wir jetzt hier sehen, ist im Prinzip unser Skript. Ja, und unser Skript können wir jetzt auch mal reingucken. Das sieht im Prinzip genauso aus wie während der Aufzeichnung. Jetzt kann ich natürlich mein Skript noch ein bisschen hübscher machen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich will hier transaktionsbasiert arbeiten. Das heißt, ich will mein Skript jetzt mal unterteilen in Transaktionen. Vielleicht, wenn auch Ihre Webseite oder Ihre Applikation nicht so sprechende URLs hat wie meine, dann bietet sich das an, mit sogenannten Transaktionen zu arbeiten. Das heißt, ich kann hier einfach mal sagen, ich will hier eine Transaktion machen und ich nenne mal die erste Transaktion startet die Anwendung, ja, und die beginnt beim ersten Request und geht zum Beispiel bis zu dem Show-Item. Also habe ich jetzt hier eine Transaktion eingefügt, die heißt Starte App. Diese Transaktion dient dazu, dass ich nachher im Reporting besser erkennen kann, was ist eigentlich in der Anwendung passiert. Ja, gerade wenn ich nicht so sehr selbstsprechende URLs habe, ist das extrem hilfreich, über diese Transaktion mal nachzudenken und die einzuführen. Und dann könnte ich noch eine zweite Transaktion hier machen. Mache noch eine zweite Transaktion und nenne die zum Beispiel tatsächlich jetzt mal Add Items und die könnte ich jetzt mal nennen, die fängt hier an bei Add Items bis Update. Damit habe ich eine zweite Transaktion und dann können wir noch die dritte Transaktion hier machen, die nennen wir jetzt einfach mal Checkout. Ja, und dann ist einfach, bleibt nur noch eine übrig. So. Und damit haben wir drei Transaktionen gebaut. Jetzt hatte ich ja gesagt, wir haben so das Feedback gekriegt, dass wir auch das Load-Test ein bisschen komfortabler machen wollen für Leute, die jetzt nicht unbedingt programmieren. Bisher haben wir ja natürlich noch gar nichts programmiert, aber was wir hier zum Beispiel machen können, wir können zum Beispiel hier reingehen und können sagen, diese Show-Seite, ja, vielleicht ist das ein tatsächliches Kundenverhalten, dass die immer zweimal sich diese Show-Seite anzeigen lassen, die Kunden. Dann können wir das Ganze auch simulieren. Das heißt, wir können hier eine Schleife beispielsweise reinmachen. Das heißt, wir können hier eine Loop machen, ja, und können hier einen For-Loop machen und dann kriegt man so eine Art Wizard. Ja, wenn man nicht weiß, wie Vorschleifen programmiert werden, ist das eine nette Sache. Ja, alle, die hier sind, wissen natürlich, wie das geht. Aber wie gesagt, die Zielgruppe sind nicht unbedingt Entwickler, die diesen Lasttest machen. Von daher kann ich hier einfach mal einen Parameter setzen und sage hier, der heißt meine Schleife und der soll zweimal aufgerufen werden. Das heißt, er fängt mit 0 an, geht bis 1 und erhöht sich in jedem Schleifendurchlauf um 1. Ja, so einfach kann man eine Schleife bauen. Dann gehe ich hier rein und dann sehe ich das hier auch. Ja, dann habe ich hier eine sehr einfache Schleife gebaut. Damit kann man dieses Skript anpassen. Sie sehen das hier, es gibt noch mehr Möglichkeiten, müssen wir jetzt auf Zeitgründen nicht überall reingehen, aber ich kann hier eine If-Bedingung bauen im Prinzip, eine Condition einbauen und so weiter und so fort. Das heißt, in einem gewissen Rahmen kann ich hier quasi programmatisch in dieses Skript schon eingreifen, ohne dass ich tatsächlich Code schreiben will. Das hat aber natürlich seine Grenzen. Ja, Sie sehen schon, es gibt da nicht allzu viel. Da werden jetzt in jedem Release so ein paar Sachen natürlich dazukommen, die man da machen kann. Aber wenn ich die volle Power von einem Load-Test haben will, dann muss ich tatsächlich hier auf den Knopf drücken. Und hier gibt es so einen Knopf, der heißt Generate Code. Ja, und wenn ich darauf klicke, dann passiert Folgendes. Dann wird dieses Skript, dieses sehr einfache Load-Test-Skript in meinem Fall C-Sharp-Code umgesetzt. Wenn Sie ein VB-Projekt haben, wird es halt in VB.NET-Code umgesetzt. Und damit kann ich jetzt hier im Prinzip sagen, das ist mein Code jetzt irgendwie für BuyItems-Web-Test. So, und dann gehen wir mal da rein. Und dann macht er im Prinzip eine Transformation jetzt im Hintergrund von diesem Skript in echten Code. Das Fenster rechts an der Seite gehört übrigens nicht zum Visual Studio, sondern ist aus den Productivity Power Tools, falls Sie sich fragen, wo das Ding hier herkommt. Ja, sehr zu empfehlen, das zu installieren, macht das Leben ein bisschen einfacher. Und wenn man dann hier mal reingeht in diesen Code, dann sehe ich tatsächlich, was hier passiert. Das heißt, ich kann hier wirklich sehen, was geht da im Hintergrund ab in diesem Skript. Und hier haben Sie natürlich als Skriptentwickler jetzt alle Möglichkeiten, da einzugreifen. Das heißt, Sie können im Testen alles machen, was Sie auch im Programmieren machen können. Das ist ganz wichtig. Wir haben hier keine eigene Programmiersprache, die irgendwie aufs Testen zugeschnitten ist, sondern wir benutzen Ihr Programmierframework, nämlich .NET, jetzt auch als Testing-Framework. Ja, und das ist auch ein Riesenunterschied zu allen anderen Testing-Tools, wo Sie irgendwelche eigenen Sprachen haben fürs Testen. Hier testen Sie mit der Sprache, mit der Sie auch entwickelt haben. Das ist ganz, ganz wichtig, weil nur dann haben Sie beim Testen auch alle Möglichkeiten, was Sie in der Entwicklung auch haben. Ja. Klassenbibliotheken bauen, in Datenbanken reingucken, ob bestimmte Werte drinstehen und so weiter und so fort. Alles das kann ich natürlich jetzt hier auch machen. Jetzt sehen wir hier auch, da wurden, und das haben wir vorher in dem Skript gar nicht so gesehen, weil das in den Properties versteckt ist, hier gibt es so ein hier gibt es eine Variable, die heißt request.syncTime. Das ist im Prinzip die Zeit, die ich vorhin beim Aufzeichnen von meinem Skript gewartet habe. Ja, als ich nebenbei zu viel erzählt habe vielleicht, ja, habe ich 9 Sekunden gebraucht, bevor ich auf den nächsten Request geklickt habe. Diese SyncTime, das sehen Sie hier, wird mit recorded. Ja, und beim Abspielen nachher kann ich dann entscheiden, soll diese SyncTime so mit den 9 Sekunden mit abgespult werden oder soll ich zum Beispiel die SyncTime ignorieren? Das ist dann auch der Unterschied zwischen einem Lasttest und einem Stresstest. Ja, ein Lasttest ist etwas, was reales Benutzerverhalten widerspiegelt. Jetzt könnte man sagen, ich war hier nicht ganz real mit meinen 9 Sekunden, solange würde kein Kunde brauchen normalerweise, um die Applikation zu bedienen. Aber es ist auch nicht real, dass ein Kunde ja, wie ein Irrer auf der Applikation rumklickt. Manche Kunden machen das vielleicht, aber der Durchschnittskunde würde es erstmal nicht machen. Das heißt, Sie können sich entscheiden, wollen Sie realistisches Benutzerverhalten simulieren, indem Sie die SyncTime mitnehmen, oder wollen Sie Stresstest machen, indem Sie die Requests so schnell es geht gegen den Server feuern. Das sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze, wie ich an so einen Test rangehe. Ja, bei dem einen, bei dem Stresstest, versuche ich tatsächlich die Applikation letztendlich zu killen, ja, und dann zu gucken, bei welcher Benutzeranzahl bricht sie eigentlich zusammen. Und beim Load-Test geht es eher darum, realistisches Verhalten zu simulieren. Also in diesem Code könnte man jetzt hier beliebig eingreifen. Man kann sich Testbibliotheken damit natürlich wunderbar aufbauen. Man kann Klassenhierarchien bauen fürs Testen, wie man das aus der Entwicklung auch gewohnt ist. Hier sehen Sie auch, dass meine Vorschleife natürlich nicht in eine einfache Vorschleife umgesetzt worden ist, ja, sondern wir haben hier tatsächlich eine Klasse jetzt für die Vorschleife. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man das als Entwickler das erste Mal sieht. Ja, aber das funktioniert ziemlich gut, weil damit haben Sie die Conditional Rule jetzt plötzlich als eine Instanz der Klasse zur Verfügung, ja, und können darauf rumoperieren, was mit einer normalen Vorschleife so einfach dann auch nicht möglich ist. Ja, und da kann man das schön sehen. Hier unten beginnt dann tatsächlich die Schleife ausgeführt zu werden. Also das ist die Stelle, wo dann hier die Schleife ausgeführt wird. Ja, oben, das ist nur das Setup für die Schleife und hier unten wird sie dann tatsächlich ausgeführt. So, was wir jetzt haben, sind zwei Webtests schon, nämlich einmal unser einfaches Skript und einmal unser C-Sharp-Programm. Die sind dann beide voneinander unabhängig. Das heißt, es gibt keinen Roundtrip zwischen beiden. Wenn ich jetzt hier reingehe in den Webtest, was ändern würde und würde das im Code wiederfinden wollen, müsste ich das Ganze neu generieren. Also es gibt keinen Roundtrip zwischen den beiden Sachen. Das wäre vielleicht nochmal ein Feature für eine der nächsten Versionen. Ja, und damit haben wir jetzt unseren Test und diesen Test können wir natürlich jetzt einfach mal ausführen. Ja, ich speichere mal mein C-Sharp-Programm hier ab und jetzt kann ich diesen Test tatsächlich hier nochmal ausführen und sage hier einfach Run Test. Ja, und dann macht er ein Bild. Das heißt, mein Skript wird tatsächlich übersetzt in eine DLL und dann wird dieses Skript auch denn irgendwann mal ausgeführt. Ja, Sie sehen es, der Test läuft jetzt. Im Prinzip die gleiche Ansicht, die Sie auch von Unit-Tests her kennen. Und der Test läuft jetzt hier und er ist aber so schnell gelaufen, dass wir eigentlich nichts gesehen haben. Ja, weil mit einem Benutzer reagiert meine Anwendung durchaus noch in ansprechenden Zeiträumen. Man kann das auch hier sehen. Man sieht hier zum Beispiel, wie lange hat so ein Request gedauert. Ja, Request-Time 2 Sekunden. Wie viele Bytes sind hier zurückgekommen? Das heißt, ich kann auch sehen, wie groß sind meine Seiten. Ja, das ist die komplette Seitengröße mit allen Grafiken und so weiter, die in dieser Seite natürlich drinsteckt, die hier zurückkommt. Jetzt könnte ich mal sagen, ich will das Ganze mit Sync-Times haben, also eher realistisches Verhalten. Ja, und dann können wir hier einfach nochmal draufklicken, Run Again. Und dann läuft tatsächlich die Seite jetzt mit meinen Sync-Times ab, so wie ich sie vorhin aufgezeichnet habe. Das heißt, wir müssen jetzt halt die 9 Sekunden hier an der Stelle halt warten. Ja, und dann wird der nächste Request ausgeführt. Jetzt sind es 15 Sekunden. Oh Gott, habe ich viel erzählt vorhin. Ja, das merkt man dann erst, wenn man so einen Test mal ausführt. Und Sie sehen jetzt hier auch nochmal die Zeiten, die da aufgerufen werden. Ja, und das ist dann wieder unsere Baseline hier. Das heißt, unser Test wird niemals schneller sein als das, was wir gerade sehen. So, was wir natürlich machen können, während der Test läuft, wir können mal in unseren Test nochmal reingehen und wir können jetzt pro Seite festlegen, wie schnell soll eigentlich das Ganze nachher sein, wenn ich das als Load-Test beispielsweise ausführe. Das heißt, ich kann hier einfach mal draufgehen auf die Properties für so einen Request, ja, und habe hier ein paar Einstellungsmöglichkeiten, die ich hier habe. Hier sieht man auch nochmal die Sync-Time, ja, also die könnte ich hier auch ändern. Wenn mir die 9 Sekunden jetzt zu lang sind, könnte ich hier 2 hinschreiben, was durchaus realistischer wäre. Und ich kann hier ein sogenanntes Response-Time-Goal setzen. Das ist mein, ja, anvisierter Zielkorridor für meine Applikation. Der steht im Moment auf 0, das heißt, er wird im Moment ignoriert. 0 bedeutet nicht, dass ich erwarte, dass die Seite in 0 Sekunden zurückkommt, sondern 0 bedeutet einfach, beachte diesen Parameter nicht. Und ich kann ihn jetzt hier zum Beispiel auf 1 setzen. Ja, und damit sage ich meinem System nachher, wenn du diesen Test ausführst und das ist größer als 1, dann will ich dafür mindestens mal ein Warning haben. Sie können das sogar als Error definieren. Ja, ich würde empfehlen, das erstmal als Warning zu lassen, weil Sie ansonsten zu viele Fehler vielleicht dann an der Stelle auch haben. Mein Test läuft immer noch im Hintergrund. Okay, der ist jetzt failed. Muss man mal reingucken, was da passiert ist. Aber hier habe ich jetzt im Prinzip mein Response Time Goal und das kann ich jetzt für jeden Request festlegen. Das heißt, ich kann für jede Serveranfrage festlegen, wie lange darf das Ganze dauern. Ja, und das könnte ich jetzt für jeden Request hier festlegen. Das heißt, ich könnte auf diesen Request natürlich auch gehen, auf die Properties, könnte hier auch sagen, ja, da habe ich gar keine Sync Time. Hier kann ich zum Beispiel sagen, 1 Sekunde auch. Und dann speichert er das Ganze auch ab. Und wenn ich jetzt Code generieren würde, würde diese Änderung natürlich auch sofort im Code dann an der Stelle sichtbar sein. So, jetzt müssen wir hier mal gucken, was hier passiert ist. Ich glaube, wir haben die Anwendung schon kaputt gemacht. Das ist nicht gut. Wir haben noch gar keine Last erzeugt. Ja. Trotzdem ist die Anwendung schon kaputt. Das passiert ab und zu mal mit der Anwendung, die ich habe. Da müsste man tatsächlich mal reingucken, was da los ist. Das heißt, wir sehen hier, die ersten paar Sachen haben noch funktioniert, aber dann habe ich hier tatsächlich als Rückgabewert, wir haben ein mechanisches Problem, was natürlich nicht gut ist, ja? Weil wenn ich jetzt die Webseite einfach mal aufrufe, dann kann ich das auch sehr schön nachvollziehen auf dieser Webseite. Ja, Sie sehen schon, es dauert deutlich länger als vorhin. Und scheinbar ist irgendwas auf der Seite jetzt kaputt gegangen. So, und damit wir es wieder reparieren, starte ich einfach die Seite nochmal neu. Im Endeffekt liegt das daran, dass ich im Prinzip mit dieser Schleife, die ich da eingebaut habe, irgendwas kaputt gemacht habe in dem System. So, und jetzt suche ich hier gerade meine Admin-Tools und starte einfach mal mein IIS neu, weil da hat sich irgendwas verklemmt. Ja, das kann mal passieren bei einem Live-System. Sage hier Stopp, sage okay. Und dann können wir ihn nachher auch wieder starten, wenn er dann gestoppt ist. In der Zeit können wir einfach mal kurz in die Folien zurückgehen. So. Was wir jetzt gesehen haben, ist, wie das Ganze mit einem virtuellen User funktioniert. Jetzt natürlich die Frage, wie kann ich jetzt darüber Last generieren? Das heißt, was wir jetzt gesehen haben, war im Prinzip dieses Bild hier, was wir gesehen haben. Wir haben den Testcontroller gehabt. Das ist im Prinzip das Visual Studio. Bei mir agiert auch als Testcontroller. In der realen Welt würden Sie es eher so aufbauen, dass Sie das Visual Studio separat hätten. Auf einem separaten Rechner den sogenannten Testcontroller, und der Testcontroller hat die Aufgabe, die sogenannten Load Agents anzusteuern. Die Load Agents sind nachher die Rechner, sage ich mal, die tatsächlich die Last generieren. Ja, das sind die, die die User simulieren. Und da kann man eine Daumenregel nehmen und kann sagen, mit einem CPU-Core können Sie ungefähr 1000 Benutzer simulieren. Das heißt, wenn Sie 100.000 Benutzer simulieren wollen, bräuchten Sie 100 CPU-Cores. Nicht ganz billig. Das schreit natürlich danach, diese Agents nicht aus ihrem Rechenzentrum zu bedienen, ja, sondern diese Agents aus der Cloud zu nehmen. Ja, und das wird definitiv der nächste Schritt sein. Das ist heute noch mit ein bisschen Bastelei verbunden, weil die Cloud ein bisschen allergisch darauf reagiert, wenn sie sehr viele Requests von einer Stelle aus senden, ja, weil die Cloud dann tatsächlich denkt, das ist eine Service-Attack, eine Denial-of-Service-Attack, und macht dann die Ports dicht. Was keine gute Idee ist für einen Lasttest. Also heute müssten Sie tatsächlich noch diese Agents physikalisch vorhalten. Ja, also wenn Sie sehr, sehr viele User simulieren wollen, 100.000, dann brauchen Sie, sage ich mal, ja, 100 relativ gut ausgestattete Maschinen, ja, die das Ganze dann generieren können. Also Daumenregel, mit einem CPU-Core können Sie ungefähr 1000 virtuelle User simulieren. Es können mal nur 700 sein, es können auch mal 1500 sein, je nach Use Case. Diese Agenten generieren dann die Last, und diese Last wird dann gegen unseren Webserver in dem Fall natürlich generiert. Und dieser Webserver liefert uns Messergebnisse zurück. Ja, Performance-Counter können wir da abgreifen. Und diese Performance-Counter werden zurückgemeldet an den Testcontroller. Der Testcontroller ist so die zentrale Krake, die alles zusammenhält. Und dieser Testcontroller schreibt dann diese Daten in eine sogenannte Load-Test-Database. Die Load-Test-Database ist eine separate Datenbank, die dazu dient, die Ergebnisse des Lasttests aufzunehmen. Ja, das heißt, das ist keine TFS-Datenbank, sondern ist eine separate Datenbank. Das heißt, das Ganze funktioniert auch prima ohne Team Foundation Server. Sie brauchen dafür nicht zwangsweise einen Team Foundation Server, sondern funktioniert im Prinzip standalone. Diese Load-Test-Datenbank wird ein Skript mitgeliefert, mit dem man das Schema dann aufbauen kann für diese Load-Test-Datenbank. Das funktioniert aber alles im Hintergrund auch automatisch. Und dort werden dann die Daten während des Lasttests eingesammelt. Ja, und wenn der Lasttest über Nacht läuft, kann ich dann frühs hergehen und kann diese Daten auswerten. Ja, kann mir angucken, welche Daten sind da eigentlich aufgelaufen. Optional kann ich das Ganze natürlich auch steuern über den Testmanager. Ja, das geht auch. Und ich kann das Ganze natürlich in mein Nightly Build zum Beispiel einbauen. Ich würde jetzt nicht empfehlen, einen Load-Test in Continuous Integration Szenarien zu verwenden, weil Load-Tests meistens sehr langlaufende Sachen sind, ja, also mindestens mal eine halbe Stunde oder vielleicht auch länger. Von daher macht es nicht unbedingt Sinn, das in Continuous Integration zu haben, aber in Nightly Build zum Beispiel macht es durchaus Sinn, jede Nacht mal die Performance der neuen Applikationen, die die Entwickler gebaut haben, tatsächlich zu testen. Wenn ich jetzt Last teste, muss ich mir ein bisschen Gedanken machen, wie sieht eigentlich meine Lastkurve aus? Das heißt, ich könnte sagen, ich möchte 100 User parallel von Anfang an laufen lassen. Das ist aber auch nicht realistisch. Deswegen muss man sich überlegen, wie soll meine Lastkurve aussehen? Ja, ich könnte sagen, ich fange mit 5 Benutzern an und alle 5 Sekunden packe ich 5 Benutzer dazu, so lange, bis ich 100 Benutzer erreicht habe oder 100.000 Benutzer beispielsweise erreicht habe. Oder ich sage, von Anfang an generiere ich konstante Last mit 100 Benutzern. Das eine ist sprunghaft. Das zweite, was hier steht, ist konstant. Und das Dritte, was hier steht, ist zielbasiert. Zielbasiert wissen die meisten nicht, dass es im Visual Studio drin ist, weil es ein bisschen versteckt ist, weil sie es nicht über den Wizard angeboten bekommen. Deswegen wissen viele gar nicht, dass es auch eine zielbasierte Lasttestmöglichkeit gibt. Was bedeutet zielbasiert? Zielbasiert bedeutet, dass Sie Parameter festlegen können, zum Beispiel Speicher. Ja, Sie sagen, generiere mir so viel Last, dass auf meinem Server der Speicher zu 80% ausgelastet ist. Das ist ein zielbasierter Lasttest. Das können Sie für Speicher machen, das können Sie für CPU machen. Die Idee ist natürlich, das zum Beispiel zu benutzen für Ihre Sizing Guidelines. Ja, die Frage ist immer, wie machen wir unsere Sizing Guidelines? Ja, wenn Sie in unsere Doku reingucken, beispielsweise Team Foundation Server steht drin, von 0 bis 250 Benutzer, so und so viel CPU, so und so viel Speicher, so und so viel Festplatte. Ja, wenn Sie 250 bis 500 Benutzer haben, nehmen Sie so und so viel, so und so viel, so und so viel. Und die Frage ist immer, wie kommt man eigentlich auf diese Zahlen? Ja, sind die geraten? Sind die ausgewürfelt? Nein, die sind durch Lasttests ermittelt. Und gerade mit diesen zielbasierten Lasttests kann man das sehr schön machen. Ja, indem ich zum Beispiel sage, ab wann habe ich 80% CPU-Auslastung? Bei wie vielen Benutzern? Ja, und damit kann man solche Kennzahlen sehr schön ermitteln. Während des Lasttests kann ich natürlich auch verschiedene Browser simulieren. Das heißt, hier müssen Sie ein bisschen Ihre Kundenbasis erforschen. Wenn Sie interne Applikationen bauen, ist das relativ einfach, weil dann wissen Sie normalerweise, welche Browser haben unsere Desktops. Ja, wenn Sie eine offene Applikation bauen, die nach außen geht, müssen Sie ein bisschen mit Ihren Admins reden und fragen, darf ich mal in deine Logfiles gucken? Wir wollen mal sehen, welche Browsertypen eigentlich sich mit unserer Serverinfrastruktur verbinden. Und das können Sie hier so komplett auch simulieren dann. Das heißt, Sie können Ihre realen Marktanteile, die Ihre Kunden tatsächlich haben, an Browsern während eines Lasttests simulieren. Das Gleiche gilt für Netzwerke. Ja, wenn Sie vielleicht Kunden haben, die über ein DSL kommen oder Sie haben einige, die über mobile Endverbindungen auf Ihre Web-Applikation zugreifen, dann kann man solche Sachen einstellen. Auch Latenzzeiten können Sie beispielsweise hier simulieren. Ja, was wichtig ist, wenn Sie große, weltweite, verteilte Infrastrukturen lasttesten, haben Sie es mit Latenzzeiten plötzlich zu tun. Auch das kann man da einstellen. Das Ganze gucken wir uns jetzt auch mal an, wie das Ganze aussieht. Ich hoffe, meine Applikation ist wieder fit. Das heißt, ich muss sie eigentlich noch mal neu starten. Sie ist nämlich im Moment runtergefahren. Das macht aber nichts, weil ein bisschen Zeit haben wir jetzt noch. So, was wir jetzt haben, ist im Prinzip unser Skript für einen parallelen Benutzer. Ja, ich nehme mal hier die Schleife raus, weil die wahrscheinlich dafür verantwortlich ist, dass mein Skript abstürzt. Wir haben unser Skript. Ja, und was wir jetzt machen wollen, ist dieses Skript nutzen in einem Lasttest-Szenario. Das heißt, was ich jetzt hier hinzufüge, ist ein Load-Test. Und dann kommt hier so ein Load-Test-Wizard. Den könnte ich jetzt auch abbrechen und könnte alle Einstellungen per Hand machen. Aber dieser Wizard gibt mir ein paar hilfreiche Hinweise, was die ganzen Sachen bedeuten, die ich hier mache. Das heißt, ich muss hier einen Namen geben. Load-Test 1 nenne ich den mal. Und dann fragt er mich hier schon die erste wichtige Frage, wie will ich eigentlich mit Sync-Times umgehen? Ja, und das sieht hier so einfach aus, aber das hat durchaus Einfluss auf Ihre Load-Test-Ergebnisse. Ja, Sie können hier sagen, Sie wollen die Recorded Sync-Times benutzen. Dann würde er für jeden Lasttest genau die Zeiten benutzen, die ich vorhin gewartet habe. Also einmal 3 Sekunden, einmal 5, einmal 9, einmal 7. Das würde er für jeden dieser 100.000 Benutzer machen, die wir simulieren wollen. Ist das realistisch? Weniger. Die zweite Frage ist natürlich, und das ist der Default hier, er benutzt eine Normalverteilung. Ja, das heißt, er macht so eine gaußsche Normalverteilung über alle meine Sync-Times und teilt die den verschiedenen Benutzern zu. Damit kommen wir zu sehr realistischem Benutzerverhalten, ja, wenn wir diese Einstellung nehmen. Oder wir können sagen, wir wollen eigentlich einen Stresstest machen, ja, und wir wollen gar keine Sync-Times benutzen. Das hat aber tatsächlich Auswirkungen, weil der Stresstest ist kein realer Test mehr, weil kein Benutzer feuert innerhalb von einer Sekunde alle Requests gegen ihren Server, die sie haben. Ja, eher Stresstest. Also wir machen mal den normalen Lasttest hier. Dann ist die zweite Frage nach unserem Load-Pattern. Ja, und da gibt es einmal hier dieses Constant Load, wo Sie sagen, wir wollen 25 Benutzer konstant simulieren. Oder was wir eigentlich wollen, ist ein Step Load. Wir fangen mit 10 Benutzern an. Alle 10 Sekunden dauert zu lange jetzt fürs Demo, deswegen mache ich hier nur alle 5 Sekunden. Und wir fügen alle 5 Sekunden beispielsweise nochmal 10 User hinzu, solange bis wir bei 100 Usern ankommen. Wie lange dauert dann der Lasttest? Gucken, wer aufgepasst hat. Knapp 2 Minuten, ne? So ungefähr. Damit entscheidet sich natürlich auch, wie lange läuft Ihr Test. Ja, wenn Sie jetzt hier sagen, 5 User alle 10 Minuten zum Beispiel, haben Sie einen sehr langlaufenden Test, was aber auch okay ist. Ja. Zum Beispiel bei uns gibt es auch sehr langlaufende Tests, die durchaus mal 2 Wochen laufen, Lasttests, um zu sehen, ob irgendwelche Memory-Leaks auf den Servern auftreten, die nur kommen, wenn das sehr, sehr lange passiert. Ja. Und dann merken Sie, läuft der Speicher voll, wird er wieder freigegeben. Das merken Sie nicht bei so einem 2-Minuten-Test. Also man kann hier tatsächlich sehr langlaufende Tests machen. Die zweite Frage ist jetzt, und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, wie viele Tests sollen eigentlich rein in diesen Load-Test? Also wie viele Use-Cases wollen wir innerhalb eines Load-Tests eigentlich durchführen? Ich habe jetzt erstmal nur einen, ja, deswegen ist bei mir die Antwort eigentlich sehr, sehr einfach. Aber Sie können das hier anhand von verschiedenen Parametern variieren. Und Sie sehen das hier einmal an der Anzahl der Tests, wo Sie sagen, ja, wir haben 2 Tests in dem Beispiel hier, Test A und Test B. Und wir wollen, Test A ist wichtiger als Test B, deswegen 75% aller simulierten User sollen mit Test A arbeiten und nur 1/4 soll Test B hier fahren. Ja, so habe ich mehr Test A, als ich Test B habe. Ich kann es natürlich auch so machen, ja, und kann sagen, es gibt bestimmte Benutzer, die machen nur immer den gleichen Use Case. Ja, immer nur Test A. Und ich habe andere Benutzer, die machen immer nur Test B. Auch sowas kann Sinn machen, wenn Sie zum Beispiel unterscheiden zwischen Benutzerfunktionen Ihrer Applikation. Ja, das wären dann die Tests A, das können natürlich mehrere sein. Und Sie haben zum Beispiel Administrationsfunktionen, die von deutlich weniger Personen natürlich ausgeführt werden. Dann macht Sinn, dieses Muster hier zu nehmen. Oder ich kann sagen, ich mache das anhand der Geschwindigkeit, wie diese Tests laufen. Ja, das wird dann hier schon ein bisschen komplizierter, das nachzuvollziehen, was da passiert ist. Und Sie können natürlich auch sowas machen. Sozusagen laufen die alle dann im Gleichschritt. Ja, die marschieren tatsächlich dann auf den Server zu. Das ist völlig unrealistisches Userverhalten. Ja, das wird in der Realität nie passieren. Aber es ist auch mal interessant, sowas zu haben beim Lasttest, weil da können tatsächlich, ja, irgendwelche Effekte auftreten, die Sie sonst nicht finden würden. Ist aber kein realistisches Verhalten. Also was ich mache, ist diese erste Funktion hier. Und das zweite ist dann natürlich zu sagen, welche Tests sollen denn in diesen Lasttest jetzt rein? Ja, und jetzt nehme ich hier meinen Webtest, der hier reinkommt. Und Sie sehen das hier in dieser Liste. Hier tauchen jetzt auch alle meine Unit-Tests auf, die ich habe in der Applikation. Das heißt, ich könnte jetzt genauso gut hier die Unit-Tests zu diesem Load-Test dann hinzufügen. An dieser Stelle könnten Sie auch Ihre automatisierten Oberflächentests dann hinzufügen zu Ihrem Load-Test. So, jetzt sage ich okay, ich habe nur einen Test. Die zweite Frage wird jetzt schon ein bisschen interessanter. Jetzt können Sie sagen, wie greifen eigentlich die Benutzer zu auf unsere Applikation? Wir könnten zum Beispiel sagen, da gibt es noch jemanden, der ist irgendwie über ein Modem angebunden, ja, vielleicht sehr remote irgendwo zu sitzen, ja, über ein Modem. Und Sie haben andere Benutzer, die gehen zum Beispiel über ein iPhone, ja, über CDMA auf Ihre Applikation. Und dann können Sie hier auch simulieren, wie viele User eigentlich, wie viel Prozent der virtuellen User hier eigentlich mit welchem Weg darauf zugreifen. Dann kann man das Ganze hier tatsächlich den realistischen Benutzerverhalten dann anpassen. Das gleiche gilt für die Browser, das heißt, hier können Sie tatsächlich die Marktanteile der Browser, so wie Sie Ihre Kunden verwenden, dann hier simulieren. Das heißt, wir können mal sagen, Internet Explorer, es gibt immer noch Leute, die Internet Explorer 6 haben, es wären weniger zum Glück, aber es ist noch nicht ganz null. Wir haben natürlich ein paar Leute, die Chrome haben, ja, nicht viele. Wir haben natürlich Leute, die Firefox haben, sind schon deutlich mehr. Ja. So, und so kann man einfach simulieren, ja, mit welchem Browser arbeiten hier meine Benutzer. Das hat natürlich den Zweck, dass hier nicht wirklich Browser simuliert werden. Ja, wir simulieren nicht Browser, wir senden im Prinzip in dem Header-String dann mit, hallo, ich bin ein Internet Explorer oder ich bin ein Firefox oder ich bin ein Chrome. Und Ihre Applikation sendet dann browserspezifischen Content natürlich zurück. Ja, unterschiedlich gerenderte HTML-Seiten im Prinzip. Das ist der Grund, warum wir das Ganze hier machen. So, und die nächste Frage ist natürlich, auf welchen Maschinen will ich überall messen? Erst, jetzt haben wir unsere Last generiert und jetzt geht es auch darum zu sagen, wo will ich eigentlich messen? Bei mir ist alles Localhost, ja, aber messen können Sie hier im Prinzip auf Ihrer kompletten Infrastruktur. Das heißt, hier würden Sie normalerweise Ihren Application-Server eintragen, hier würden Sie Ihren Webserver eintragen, hier würden Sie Ihre Datenbank eintragen und hier würden Sie eventuelle Backend-Systeme noch eintragen, ja, ein BizTalk-Server, keine Ahnung, wie auch immer Ihre Infrastruktur aussieht. Und auf all diesen Infrastrukturen können Sie dann Performance-Counter messen. Und wenn Sie jetzt einen Rechnernamen eingeben, dann werden hier alle Performance-Counter angezeigt, die auf diesem Rechner sich registriert haben. Ja, in meinem Fall sind das diese Performance-Counter, die hier stehen. Wenn Ihre eigene Applikation Performance-Counter nutzt, dann werden die hier natürlich auch angezeigt. Ja, das heißt, es werden alle Performance-Counter angezeigt, die auf dem jeweiligen System zur Verfügung stehen. Und Sie können dann hier auswählen, welche Performance-Counter wollen Sie eigentlich messen. Ja, ich wähle die jetzt einfach mal alle aus und Sie können hier beliebige Rechner dann noch hinzufügen. Geht bei mir nicht, weil ich hier nur eine lokale Umgebung habe. Was Sie hier immer sehen auf der rechten Seite ist, der Controller und der Agent, die werden immer mit überwacht. Das können Sie auch nicht ausschalten. Das heißt, die beiden kann ich hier auch nicht mit Remove und sowas, ja, rausnehmen. Das geht einfach nicht. Warum ist das so? Wir überwachen den Gesundheitszustand des Controllers und des Agents, weil die dürfen auch nicht überlastet sein, weil sie wollen ja die Performance ihrer eigenen Applikation messen und nicht die Performance unseres Controllers und unseres Agents. Deswegen muss man diese Agents und Controller immer mit überwachen, dass bei denen zum Beispiel nicht der Speicher verläuft. Ja, wenn bei einem Agent der Speicher verläuft, ist das Signal dafür, dass dieser Agent an seiner Grenze angekommen ist und ich muss einen zweiten Agent daneben stellen, der weitere Last gegen den Server im Prinzip schicken kann. Das gleiche gilt für so einen Controller. So ein Controller kann ungefähr 250 Agenten verwalten. Ja, wenn Sie jetzt mal rechnen, pro Agent kann ich 1000 User simulieren. Wenn ich 100.000 User simulieren wollte, bräuchte ich ungefähr 100 Agenten. Ja, die können noch von einem Controller dann gehandelt werden. Wenn ich 1 Million User simulieren will, dann bräuchte ich 10.000 Agenten. 1000 Agenten und dann bräuchte ich ungefähr 4 Controller, um das Ganze zu handeln. Ja, so kann man ungefähr die Mathematik verstehen, die dahinter abläuft. Und deswegen müssen die Controller und die Agenten auch überwacht werden, ja, weil sie nicht immer davon ausgehen können, dass es tatsächlich genau 1000 sind, sondern wie gesagt, manchmal können es auch nur 700 dann sein. So, dann kann ich hier noch ein paar wichtige Sachen einstellen für Slow-Testen. Ich kann hier zum Beispiel sagen, wie groß ist meine Warm-up-Periode? Das ist im Prinzip die Periode, wo ich Benutzerinteraktionen durchführe, aber noch keine Messungen zurücknehme. Warum? Weil ich zum Beispiel erstmal alle Caches gefüllt haben will, bevor ich anfange zu messen. Ja, und das sind Sachen, die man hier eintragen kann. Die kann man auch sehr langlaufend natürlich machen. Ich trage jetzt hier mal 2 Sekunden ein. Und dann kann ich hier zum Beispiel sagen, wenn ich die maximale Anzahl der Benutzer erreicht habe, soll dieser Test dann noch 5 Minuten laufen, in meinem Beispiel. Sie können ihn aber auch 5 Wochen laufen lassen, ja, wenn Sie sehr langlaufende Stabilitätstests machen, dann bietet sich da an, durchaus mal 1 Woche herzunehmen für so einen Stabilitätstest. Läuft Ihr Server ununterbrochen 1 Woche lang mit 1000 parallelen Benutzern? Ja, solche Sachen kann ich tatsächlich hier ermitteln dann. Dann kann ich hier noch sagen, wie oft soll gemessen werden? Ja, alle 5 Sekunden reicht normalerweise. Ja, so starke Sprünge haben Sie nicht in Ihren Applikationen, dass der Speicherverbrauch innerhalb von 5 Sekunden von 80% auf 40% zum Beispiel runtergeht. Das hat man normalerweise nicht. Von daher reichen hier 5 Sekunden, manchmal reichen auch 10 Sekunden. Ja, also 10 Sekunden, wir nehmen mal 5. Und dann sage ich hier Finish. Na, macht er jetzt noch einen Checkout. So. Und was ich hier jetzt habe, ist im Prinzip mein Lasttest-Szenario. Das sieht auch aus wie ein Skript, aber es ist eigentlich kein Skript, sondern es sind einfach nur die Settings, die ich gemacht habe in meinem Lasttest. Das heißt, hier kann ich jetzt tatsächlich die Settings sehen, die hier laufen. Ja, und mit diesen Settings kann ich natürlich reingehen und kann die hinterher beliebig wieder ändern, ja, und kann hier zum Beispiel auch mal sehen, welche Performance-Counter werden denn tatsächlich gemessen. Das heißt, hier sehen wir die Counter-Sets, die ich definiert habe, und da kann man sehr in die Tiefe gehen und kann zum Beispiel sehen, was wird tatsächlich gemessen im .NET-Framework, zum Beispiel bei Speicher. Ja, im .NET-Framework sind das die Performance-Indikatoren, die ich zum Beispiel hier habe. Ja, oder wenn ich mal auf meine SQL-Server hier gehe, kann ich hier sehen, ja, Was macht der eigentlich auf der Festplatte? Das heißt, Sie können hier sehr, sehr genau definieren, welche Daten sollen eigentlich zurückgeliefert werden und welche Daten interessieren mich eigentlich. Ja, und Sie können natürlich diese Daten hier einfach rausschmeißen, indem Sie hier Delete sagen und dann werden die auch nicht gemessen. Ja, aber standardmäßig sind das die Daten, die hier erfasst werden. Und jetzt kann ich natürlich reingehen und kann messen, ob meine Applikation funktioniert. Aber bevor wir das machen, gucken wir erstmal, ob die Applikation an sich wieder läuft. Ja, die tut. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich diesen Lasttest hier starten. Ich sage jetzt hier einfach mal Run-Test und jetzt, Sie sehen es rechts unten, er macht wieder den Bild. Ja, und er startet jetzt die Applikation und gleich fängt dann der Lasttest an zu laufen. Und wir können natürlich diesen Lasttest dann live zusehen. Ja, wie gesagt, im Hintergrund werden alle diese Daten in eine Lasttest-Datenbank dann geschrieben. Das heißt, ich muss da nicht live zugucken, ich kann das des Nachts laufen lassen und wenn ich dann frühs herkomme, kann ich mir das Ganze wieder anschauen. Und was wir jetzt hier sehen, sind die sogenannten Key-Indikatoren. Jetzt habe ich es zugemacht. Das war nicht gut. Jetzt muss ich gucken, wo mein Fenster hin ist. Weiß jemand aus dem Kopf, wo das hin ist? Hat jemand einen Trick? So, da ist es nicht. Ich glaube, wir brechen ihn nochmal ab und starten ihn nochmal neu. Mein Beobachtungsfenster zugemacht. So, Stopp-Test dran, habe ich schon gesagt. So, jetzt hält er ihn tatsächlich an. Jetzt können wir ihn natürlich nochmal starten. Das war jetzt Bedienungsfehler, ja, Klassiker. Der Test wird dann auch als abgebrochen im Protokoll natürlich vermerkt. Ja, und jetzt machen wir den gleichen Fehler nicht nochmal. Was ich eigentlich machen wollte, ist das Fenster ein bisschen größer machen, dass wir auch was sehen. Und jetzt sehen wir hier, die wichtigsten Indikatoren sind hier vorausgewählt. Das heißt, wir können jetzt sehen, wie viele Benutzer werden hier eigentlich simuliert. Wir sehen hier oben, wie lange läuft unser Test noch? 5 Minuten, ja, genau bis zum Ende der Session. Und wir sehen jetzt hier, wie viele Benutzer simuliere ich eigentlich? Ja, ich bin im Moment bei 30 Benutzern angekommen. Das ist diese rote Kurve, die ich hier habe. Ja. Das heißt, hier, wenn ich hier einen Wert auswähle, dann wird er auch automatisch in der Kurve hier hervorgehoben. Ja, und was wir hier sehen, sind die wichtigsten Performance-Parameter, die ich hier habe. Wie viele Fehler bekomme ich pro Sekunde? Das heißt, ich bekomme schon tatsächlich Fehler zurück jetzt vom Server. Ja, meine Maschine ist tatsächlich hier ein bisschen überlastet. Das macht aber nichts. Es ist ja auch Aufgabe des Tests, genau sowas rauszufinden. Das heißt, ich kann hier sehen, wie viele Fehler kommen zurück, wie viele Tests laufen hier pro Sekunde. Ich sehe aber auch hier meine Average Response Time beispielsweise, die hier laufen, oder wie ist meine Prozessorauslastung auf meinem Zielsystem. Ja, System under Test ist hier mein Zielsystem und hier sehen wir eine Kurve, die sieht sehr verdächtig aus. Ja, können wir mal drauf gehen. Das sind im Prinzip die Requests, die gequeued werden. Das heißt, die in eine Warteschlange kommen und nicht mehr abgearbeitet werden können, weil mein Rechner im Prinzip hier total überlastet ist. Ja, Sie können im Prinzip für jeden Wert hier Schwellwerte festlegen und können sagen, ab wann soll es eine Warning geben. Das kann man hier auch ganz gut sehen. Ja, hier habe ich ungefähr definiert, dass bis zu einer bestimmten Zahl eine Warning gegeben wird. Das sind die gelben Dreiecke und wenn das überschritten wird, kriege ich tatsächlich auch einen Error hier zurück vom System. Ja, also das kann man für jeden dieser Parameter, die ich hier messe, im Prinzip festlegen. Ja, und hier kann ich das ganz gut sehen. Hier bei Requests Queued, ja, kann ich draufgehen und dann kann ich mir das Ganze anzeigen lassen. So, und jetzt würde mein Test im Prinzip hier noch 3 Minuten weiterlaufen. Wie gesagt, alle Daten werden in eine Datenbank geschrieben, sodass ich die auch für ein Reporting nachher auswerten kann. Ja, es werden zahlreiche Performance-Reports auch mitgeliefert mit dem System, wo man das Ganze dann hier auch nutzen kann. So, und jetzt gucken wir mal, was unsere virtuellen User machen. Wir sind im Moment bei 100 virtuellen Usern angelangt und mein Test würde jetzt noch 2,5 Minuten, ja, knapp 3 Minuten laufen mit 100 parallelen Benutzern gegen das System. Sie sehen das an der roten Linie hier, die bleibt jetzt konstant, bis der Test im Prinzip zu Ende gelaufen ist. Jetzt kann ich hier natürlich hergehen und kann beliebige Werte, die ich hier habe, im Prinzip mit in meine Graphen reinziehen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, liegt das irgendwie am Speicher, ja, was hier passiert. Also kann ich hier einfach mal reingehen und könnte zum Beispiel sagen, im Speicher, wie sieht eigentlich mein Speicher aus? Ja, mein Speicher läuft langsam voll, das kann ich hier sehen. Das heißt, ich kann hier einfach Daten hernehmen und kann die in diese Kurven mit reinziehen. Das kann ich während des Tests machen und kann ich natürlich auch nach dem Test machen. Ich könnte zum Beispiel sagen, ja, wie viel wird eigentlich auf der Festplatte gelesen? Ja, hier gab es mal einen Peak. Wäre natürlich mal interessant reinzugucken, wo dieser Peak jetzt herkommt. Und damit kann ich natürlich interessante Sachen feststellen. Ja, ich sehe zum Beispiel, diese Linie hier geht steil nach unten. Ja, das ist der verfügbare Speicher und das ist der Committed-Speicher, der geht natürlich nach oben. Ja, und irgendwann, das sehe ich jetzt schon, wenn ich bei 1000 Benutzern wäre, würde mein Speicher so langsam wahrscheinlich volllaufen dann mit dem System. Und so kann ich ja im Prinzip alle wichtigen Performance-Indikatoren, die so ein System hat, kann ich hier ablesen. Es wird, wie gesagt, in die Datenbank geschrieben, sodass man das Ganze auch dann hier auswerten kann. So, lassen wir mal den Test zu Ende laufen und gehen nochmal in die Folien rein. Im Prinzip, die Folien zeigen das Ganze nochmal, wie das Ganze funktioniert. Ja, neu ist auch jetzt in dem 2010 Release, dass ich das Ganze auf 64-Bit laufen lassen kann. Das heißt, ich kann mehr Speicher nutzen fürs Testen. Das heißt, ich kann mehr virtuelle User simulieren. Das Scripting ist einfacher geworden, haben wir gesehen. Es gibt zahlreiche neue APIs, wenn man das ganze Ding erweitern will. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ich kann ein eigenes Recorder-Plugin bauen und kann damit mein eigenes Protokoll aufzeichnen. Ja, auch das ist möglich. Wir liefern solche Recorder-Plugins beispielsweise auch aus spezielle Recorder-Plugins für SharePoint-Applikationen. Wir liefern spezielle Recorder-Plugins aus auch für SQL, sodass Sie direkt einen SQL-Server unter Last setzen können. Ich habe am Ende noch ein paar Links. Ja. Performance-Messungen haben wir gesehen, Load Agents auch, ja, den Last-Test-Demo haben wir schon gesehen und das ist das Ergebnis. Ja. Wie sieht so ein Ergebnis dann aus, wo ich wirklich meine Performance-Indikatoren dann auch hier sehen kann. Parallel dazu könnte man jetzt noch einen Profiler anschließen, das ist eher dann wieder Entwicklerthema, ja, will ich nicht so sehr drauf eingehen, aber in den Folien, die Sie auch runterladen können, sind im Prinzip dann noch ein paar Sachen drin Richtung Profiling, also sehr in die Tiefe dann zu gehen, während eines Load-Tests tatsächlich zu gucken, welche Sachen zeichne ich hier eigentlich auf und der Profiler-Report sieht dann so aus, das ist das sogenannte Hot Pass, wo ich wirklich sehen kann, was sind hier die teuersten Funktionen eigentlich in meiner Applikation, also wer verbraucht hier in dem Fall. Ist das ein CPU-Sampling, ja, wo ich sehen kann, wer braucht hier eigentlich wie viel Speicher? So, dann ist die Zeit um. Ganz am Ende in den Slides finden Sie dann noch ein paar Hinweise, ein paar Links, ja, ein paar Community-Links vom Team. Was ich sehr empfehlen würde, ist dieses Quick Reference Guide zum Thema Load Testing von den Rangers. Das ist ein sehr ausführliches Dokument, wo im Prinzip die Sachen, die ich jetzt gezeigt habe, nochmal sehr ausführlich drin sind. Es gibt, wie gesagt, den Load Test Recorder für SQL. Es gibt den für Windows Communication Foundation, sodass ich irgendwelche TCP/IP-Endpoints unter Last setzen kann, ohne dass ich ein Webprotokoll darauf sitzen habe, zum Beispiel. Und wir haben spezielle SharePoint-Skripte halt auch fürs Load-Testen, ja, sodass man im Prinzip jegliche Infrastruktur tatsächlich mit dem System testen kann. So, das war's von meiner Seite. Jetzt gibt es eine kurze Pause und danach geht es hier weiter zum Thema manuelles Testen, Testmanagement und wie komme ich eigentlich von einem manuellen Test auch zu einer Testautomatisierung, ja, im Sinne von einem Oberflächentest. Und wir werden uns das Thema nicht reproduzierbare Fehler mal ein bisschen genauer angucken. Vielen Dank.